Zeichen und Wunder in unserer Zeit. Es geht darum, dass die Bibel sagt, Zeichen und Wunder werden geschehen in der letzten Zeit, um Menschen zu verführen, sie in die Irre zu führen. Und somit, wenn man Zeichen und Wunder sieht, muss man sehr vorsichtig sein. Es kann natürlich sein, dass es auch wirklich Wunder gibt und dass Gott eingreift und dass er hilft. Und das glaube ich auch. Ich glaube, Gott wirkt Wunder auch noch in der heutigen Zeit. Aber dramatische Zeichen und Wunder mit großen Massen Menschen und, da bin ich sehr vorsichtig. Denn die Bibel sagt, wenn ihr dies hört und wenn ihr das hört, oder wenn ihr hört, da ist Christus und hier ist Christus, geht nicht erst hin. Also Zeichen und Wunder sind etwas, wo wir sehr vorsichtig sein müssen. Offenbarung 16, 13 und 14, und ich sah aus dem Munde des Drachen, das ist Satan selber, und aus dem Munde des Tieres, wow, den haben wir schon definiert, den haben wir ganz deutlich definiert anhand von der Bibel, das ist das kleine Horn von Daniel Kapitel 7, und des falschen Propheten, den haben wir noch nicht definiert, aber wir haben schon am Anfang hier einen Vortrag gehabt über einen falschen Heiligen Geist. Und wenn dieser Geist führt zu einer Vereinigung mit etwas oder jemandem, der sich über die Bibel stellt, dann ist das ein Geist, der nicht von oben kommt, sondern ein Geist von unten. Wir müssen uns immer fragen, welcher Geist führt hier? Also wenn Kirchengemeinschaften, Protestanten zurückkehren zu einem System, das ganz deutlich Gott widerspricht und glauben hierdurch Gottes Werk zu vollenden. Vereinigung in Unwahrheit ist keine göttliche Vereinigung. Also dieser falsche Prophet, diese Gemeinschaften, da sieht der Herr und erklärt, dass da drei unreine Geister hervorgehen, gleich den Fröschen. Und Frösche fangen ihr Essen mit den Zungen. Denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen auf dem ganzen Kreis der Welt, sie zu versammeln in den Streit auf jenen Tag Gottes des Allmächtigen. Das ist ein schrecklicher Text. Hier steht geschrieben, dass ganze religiöse Gemeinschaften durch bösen Geistern dazu gebracht werden, um bestimmte Dinge zu akzeptieren, als wären sie von Gott, wenn sie eigentlich von unten sind. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, das verführt werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Ist es dann nicht notwendig, dass da Wächter auf den Mauern Sion stehen und sagen, hört mal her, das ist nicht biblisch, so sagt die Bibel. Und das ist, was hier gesagt wird, das ist wieder der Bibel. Es kann kein Geist von oben sein, es muss ein Geist von unten sein. Die Bibel sagt ganz eindeutig in Jesaja, zu dem Gesetz, zum Zeugnis und zum Gesetz, wenn sie nicht nach diesem Wort reden, was dann? Dann ist da kein Licht in ihnen, nichts, keine Morgenröte, nichts, kein Licht. Also wenn sie nicht nach der Bibel reden und wenn sie nicht nach den Geboten Gottes reden, kein Licht. Lehrt Rom unbiblische religiöse Dinge? Wir fragen sie. Nummer 1, die Kleintaufe. Kleine Kinder, kleine Babys werden getauft. Das wurde eingeführt im 6. Jahrhundert. Es ist ein heidnischer Gebrauch. Wir haben ganze Vortragsreihen darüber. Die biblische Lehre geht um einen Entschluss, den man macht. Einen Entschluss, wo man sich entscheidet für oder gegen Gott. Und das ist im biblischen Sinne eine Großtaufe und eine Untertauchung. Also das ist ein heidnisches Prinzip. Die Heiden haben auch ihre kleinen Kinder durchs Wasser gebracht und manchmal besprenkelt und so weiter als Symbol einer Anerkennung. Also Besprengung kam dann im 11. Jahrhundert, damit man nicht mehr die Babys untertauchen musste oder gießen auf das Haupt. Dann der Zustand des Todes und die Unsterblichkeit. Durch diese Lehre haben Millionen gedacht, dass es vielleicht möglich wäre, mit den verstorbenen Geistern zu reden. Gott verbietet ganz eindeutig in seiner Bibel, dass man irgendwie versucht, mit Toten zu sprechen. Denn er sagt immer wieder, die Toten wissen gar nichts. Die Bibel redet von einer Auferstehung am jüngsten Tage und den Tod vergleicht sie mit einem Schlaf. Jesus redet über Lazarus, er sagt, Lazarus schläft. Die Jünger sagen, wenn er schläft, Herr, dann wird er gesund. Und Jesus sieht sie, verstehen nicht, und dann sagt er, Lazarus ist tot. Ich gehe, um ihn aufzuwecken. Im Buch, im Alten Testament, im Hiob, wieder und wieder, im Ecclesiastes, was ist das in Deutsch? Predigerbuch. Steht geschrieben, die Toten wissen gar nichts. Wer kann dich preisen vom Grab? Die Bibel lehrt einen Tod wie einen Schlaf und eine Auferstehung. Der Rest kommt aus dem Sonnenkultus, wo man glaubte, die Seele und der Körper seien zwei unabhängige Wesen, wo das eine gen Himmel oder zur Hölle geht. Das wäre ja eine Verwirrung. Am jüngsten Tage, da war man im Himmel, muss man plötzlich wieder in den Körper und dann aufstehen und ein Hin und Her, ein Durcheinander, das weiß man ja überhaupt nicht, was da los ist. Also diese Lehre ist eine heidnische Lehre, die durch den Katholizismus in die Welt hineingebracht wurde. Es ist eine Lehre, die einfach aufgenommen wurde. Wenn Menschen wüssten, dass die Toten schlafen, dann würden sie auch nicht kommunizieren mit denen, mit ihnen in Verbindung treten wollen. Denn mit wem redet man denn dann? Eigentlich mit einem, der genau weiß, wie die Person aussah, der genau weiß, worum es geht. Und die Bibel sagt, Menschen werden in die Irre geführt durch Dämonen. Das ist, was die Bibel sagt. Viertes, Gebete an Tote und Heilige. Das wäre unmöglich, wenn die biblische Lehre des Todes akzeptiert wäre. Unmöglich. Nummer 5. Wiederholende Gebete und Sündenvergebung. Das sind unbiblische Lehren. Nur Gott alleine vergibt Sünden. Und Gott möchte nicht, dass wir wiederholend beten. Jesus sagt, seid nicht wie die Heiden, die immer wieder plappern und das Gleiche sagen. Wenn ich einen Rosenkranz bete und ich bete, ich war selbst Katholik, ich weiß das, bete 10 Hail Marys, Heil Maria, was weiß nicht, was das in Deutsch ist, kennst nur in Englisch, Hail Mary, full of grace und so weiter. Plapper das 10-mal an unser Vater, 10-mal. Unser Vater ist ein Beispiel von wie wir beten sollen. Das soll auch kein Ritual werden, dass wir das beten. Unser Vater im Himmel ist unser bester Freund. Wir reden mit ihm wie mit unserem besten Freund. Das Verhältnis, mit dem er es vergleicht, ist ein Verhältnis zwischen zwei, die sich lieben, ein Mann und eine Frau. Ich gehe auch nicht morgens und plapper meiner Frau was vor, so wie ein Ritual. Die kommt mit der Pfanne auf mich los. Nein, meine Frau nicht. Die würde nur denken, ich habe eine Macke und gibt mir vielleicht was Gutes zum Trinken, dass ich mich erhole. Dann die Hölle. Die katholische Definition, a Catholic Dictionary, Seite 305, ich sehe, der Papst hat es jetzt ein bisschen abgeändert. Platz, in dem der Teufel und solche Menschen, die in Feindschaft mit Gott leben, ewige Folterung erleiden müssen. Eigentlich haben sie diese Lehre immer noch. Jetzt sagen sie aber, die Folterung ist geistlich. Aber das Fegefeuer, haben sie das noch? Genau, sonst gäbe es keine Ablässe, nicht wahr? Ablässe kann man heute noch bekommen. Das Jahr 2000 ist das Jahr des Ablasses. Das Papsttum hat das Jahr 2000 ganz besonders hervorgehoben für das Jahr der Ablässe. Und sogar all die Kirchengemeinschaften, und die gehen hinterher, als ob das tollste Ding auf Erden ist. Hier ist der Stellvertreter Christi, der gibt Ablässe. Und er schlägt mit seinem Heimerchen 3-mal ans Tor. Denn Mose hat dreimal den Stein geschlagen. War das richtig, dass Mose ihn dreimal geschlagen hat? Zum ersten Mal ja oder nein? Es war nicht richtig. Aber wer schlägt dreimal mit so einem goldenen Hammer? Alle 25 Jahre schlägt er mit einem goldenen Hammer und dann gehen die Armen aus dem Fegefeuer heraus. Wenn ich die Macht hätte, wenn das wahr wäre an erster Stelle, ich würde von morgens bis abends mit dem Hammer stehen und da klopfen, dass sie ja nicht im Fegefeuer bleiben brauchen. Das ist eine irrsinnige Lehre. Das ist nicht biblisch. Dann die Messe. Die Messe, da wird gelehrt, dass die Messe ist genau das Gleiche wie das Opfer, das gebracht wurde am Kreuz. In anderen Worten, jedes Mal, wenn die Messe gelesen wird, wird Christus wieder und wieder und wieder geopfert. Was sagt die Bibel dazu? Durch ein Opfer hat er für allemal es vollbracht. Wir brauchen kein ständiges Opfer. Das Opfer Jesu gilt. Fertig. Dann Weglassen des Kelches, Konzil von Konstanz und bestätigt beim Konzil von Trient in 1545. Also jetzt schon nicht mehr Wein und Brot und dann natürlich die Hostie ist rund, aber darüber reden wir nächstes Mal. Dann die Sonntagslehre, der heilige Tag der Sonne, geweiht dem Sonnengott, wurde übertragen. Das sind alles unbiblische Lehren. Und heutzutage wird die Gemeinschaft dazu gebracht, um zu glauben, dass das die Macht Gottes ist. Denn wenn man nicht die Wahrheit hat, wenn man falsche Lehren hat und man möchte sie verkaufen und verkündigen als Wahrheit, was muss man dann haben anstelle davon? Bleibt nur eins übrig. Wenn das Wort nicht da ist, wenn man sagen kann, aber es steht nicht geschrieben, wie leset ihr, was muss ich dann haben, um es zu verkaufen? Bleibt nur eins übrig. Zeichen und Wunder, damit die Menschen in die Irre geführt werden. Heilige Schrift. Sie stehen über die Heilige Schrift. Index verbotener Bücher. Paulus der Vierte, 1599. Und jetzt müssen wir das verstehen. Denn wenn ein Papst eine Aussage gemacht hat, die kann nie, nie widerrufen werden. Warum nicht? Weil er unfehlbar ist. Dann ist die Unfehlbarkeit weg. Also nichts kann widerrufen werden. Wenn das Papsttum sagt, wir haben uns geändert, dann ist das nach draußen eine Schikane. Das ist nicht wahr. Sie können sich nicht ändern. Wenn Sie in ein Konzil hineingehen, muss jeder Weihbischof versprechen, dass er sich hält an alles, was vorher durch die Päpste über die Jahre verkündigt ist als Dogma. Kein Dogma kann geändert werden. Also Ökumene in dem Sinne des Katholizismus und Ökumene in dem Sinne des Protestantismus sind zwei verschiedene Dinge. Ganz zwei verschiedene Dinge. Dann haben sie natürlich die Druckereien von Gutenberg und Schiffer vernichtet, damit die Bibeln nicht rausgehen können. Und dann die drei großen Lehren, Präterismus und Futurismus, das sind von Alcazar und Ribera, das sind Gegenreformationslehren, das waren zwei jesuitische Gelehrten und die haben den Präterismus und den Futurismus ausgedacht, damit die Aufmerksamkeit wegen dem Antichristen verlegt wird im Präterismus auf Antiochus Epiphanus IV, ein griechischer König. Aber wenn man die Bibel liest, wo kommt er, aus welchem Reich? Aus dem dritten oder aus dem vierten? Wenn man die Bibel kennt, der kommt aus Rom. Kann also, Präterismus ist nicht biblisch, es ist eine römisch-katholische Lehre. Und wer lehrt das heute? Alle Protestanten. Alle. Wissen Sie, die Kirchen lehren an ihren Universitäten, lehren sie den Präterismus. Und der gleiche Prediger, der die Ausbildung hat im Präterismus, lehrt dem Volk den Futurismus. Das geht über allen Verstand. Sie lernen den Präterismus, der sagt, der Antichrist war in der Vergangenheit irgend so ein kleiner gammeliger König da, Epiphanus 4 und sie lehren, er kommt in der Zukunft nach und hat mit Christentums überhaupt nichts zu tun. Sie beten das Vater unser und sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, aber dieses Reich, das hier aufgestellt werden muss, kommt nach der Entrückung. Das gilt gar nicht für die Christen. Was hat das dann mit uns zu tun? Das ist so ein Durcheinander, dass man überhaupt nicht mehr durchblickt. Und dann die höhere Kritik, das wurde alles durch römische, katholische, jesuitische meist Gelehrten an die Protestanten verkauft. Und dann die Protestanten haben es aufgegriffen und sogar noch besser gemacht, als was die Katholiken es selber machen konnten. Das ist einfach unglaublich. Höhere Kritik geht davon aus, dass das, was in der Bibel steht, nicht geschichtlich wahr ist. Man fängt an mit dem Buch Mose und sagt also Schöpfung, das schon mal weg. Und wenn die Schöpfung weg ist, jeder Bericht von jedem Propheten, sogar die Aussagen Jesu, wo es geht um die Schöpfung oder um das Gericht der Sintflut, das ist Mythologie. Und somit verschwindet ein Buch aus der Bibel nach dem anderen und dann sitzt man mit zwei Umschlägen und damit soll man sich zufrieden geben. Und wenn man nur noch zwei Umschläge hat, ja, was verkauft man dann an die Leute? Zeichen und Wunder. Und dann hat man wieder was. Also 1854, Papst Pius IX, das Dogma der unbefleckten Jungfrau Maria, der unbefleckten Empfängnis. Sie war tadellos ohne Sünde. Jetzt der Sündenlohn, oh Sold, wie die Bibel sagt, ist der Tod. Wenn man unbefleckt ist, muss man dann sterben, ja oder nein? Ist doch unlogisch. Also, das nächste Dogma ist Maria Himmelfahrt, 1951. Und das Konzil ganz am Anfang, da in Ephesus, wo die Göttin Diana war, das Konzil bestätigt, dass Maria ist nicht die Mutter Jesu, sie ist die Mutter Gottes. Ganz wichtig, denn in der heidnischen Mythologie war die Göttin die Urheberin, die Schöpferin Jahwes. Ja, in der Mythologie. Und in der New Age Bewegung, die Göttin hat den Vorrang, sie hat Jahwe, den Schöpfergott der Menschen, geschaffen. Jahwe hat die Menschen geschaffen, hat aber in seiner Unwissenheit und seiner Unerfahrenheit alles verkehrt gemacht und einen totalen Durcheinander hier gebracht. Und dann schickt die Göttin ihren Sohn, der das Licht bringen muss. Den Lichtträger, der heißt Luzifer. Und das ist der wahre Gott. Der andere Adonai ist der Gott der Bosheit, der alles hier verkehrt gemacht hat von Anfang an. So wird die Lehre der Bibel verdreht in der New Age Bewegung. Also Maria Himmelfahrt und Maria nimmt die Stelle der alten Göttin Isis. Das ist nicht die Maria von der Bibel, das war ein demütiges, wunderbares Wesen, das ganz demütig sagte, dein Wille geschehe. So wie es sein soll, so soll es über mich kommen. Da war nichts davon. Und hier, the sinner that ventures directly to Christ may come with dread and apprehension of his wrath. Der Sünder, der direkt zu Christus kommt, der muss zittern und beben vor seiner Wut. Schrecklich, was für ein Christus ist das? But let him only employ the mediation of the Virgin with her son. Also lieber die Maria als Mittlerin nehmen und sie zeigt ihm ihre Brüste. Das ist ja noch eine schreckliche Lehre. Ist das nicht eine schreckliche Lehre? Wenn meine Mutter das machen würde, ich würde denken, meine Mutter hat eine Macke, oder? Wenn nicht wahr? Aber hier steht's. And she has to only show that son the breasts that gave him suck and his wrath will immediately be appeased. Catholic Layman, July 1856. Das ist die Lehre. Maria ist die Mittlerin. Ich werde euch in dem neuesten Katechismus der katholischen Kirche ein Zitat nach dem anderen zeigen, wo es ganz eindeutig ist, dass die Mittlerin im Katholizismus ist nicht Jesus Christus, sondern ist Maria. Sie ist die Mittlerin. Sie ist die Erlöserin. Und das ist genau wie das Gleiche, wie es im Heidentum war. Lukas 11, 27 und 28 schreibt die Bibel, und es begab sich, der er solches redete, Jesus redete wunderbare Dinge, erhob ein Weib im Volk die Stimme und sprach zu ihm, selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast, das ist rein babylonische Lehre. Sie war also babylonisch angehaucht. Und was sagt Jesus zu ihr? Er aber sprach, ja, selig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Sofort weist er sie zurecht und sagt, das ist eine falsche Lehre. Es geht hier um diejenigen, die Gott gehorsam sind und glauben, was Gott sagt, nicht was irgendein System sagt. Die heidnischen Priester von Sibel, die heidnischen Priester von der Gottheit, von der Göttin, waren immer Zölibat, denn sie waren verheiratet mit der Göttin. Das war die Ersatzfrau. Sie waren verheiratet mit der Kirche. Sie brauchten keine andere Frau. Und sie hatten eine Tonsur. Sie wurden hier in den Haaren geschnitten. Auch heute noch. Die Nonnen, wenn sie eingeweiht werden, werden die Haare geschnitten. Sie werden auch in einen Sarg hineingelebt. Das ist heidnisches Ritual, genau wie bei den Freimaurern. Sie gehen in einen Sarg. Und aus dem Sarg kommen sie hervor, nicht eine Taufe, wie Jesus es vorgeschrieben hat. Und es passiert meist in der Nacht, meist in der Dunkelheit. Und oft liegen sie stundenlang, 8 Stunden manchmal in dem Sarg. Wie schrecklich dieses Ritual ist. Und dann, wenn sie Priester sind, empfanget die Macht, um für die Toten und die Lebendigen zu opfern. Ist das biblisch? Kann man für die Toten opfern? Oder haben die Toten ihre Gelegenheit gehabt, um ihren Entschluss zu machen? Und die Bibel sagt, dann kommt der Tod und dann, das nächste, wenn du wach bist, das Gericht. Hebräer 10, 14. Denn mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. Hier, ein Opfer für die Toten ist nicht biblisch. Also hier haben wir ein unbiblisches Dogma nach dem anderen. Es bleibt nichts Biblisches übrig. Jesus ist ersetzt, Jesus ist auf die Seite geschoben und jemand anders steht als Mittler da. Der Priester, um die Sünden zu vergeben, Maria ist diejenige, die das Werk vollbringt. Also bleibt für den Katholiken keine biblische Lehre mehr übrig, auf die er seinen Glauben gründen kann. Und jetzt brauchen wir Zeichen und Wunder. Gestern haben wir gesehen in dem Vortrag, dass in Offenbarung 13 steht geschrieben, dass das letzte Ereignis wird sein, ein Gesetz, das die ganze Welt zwingen wird, um den Sonntag zu heiligen. Eher als den Sabbat. Denn da ist die Wahl. Die Wahl, entweder ich gehorche Gott und unterstelle mich seinem Zeichen, es ist ein Zeichen für ewig, oder ich gehorche diesem System, der hat ein anderes Zeichen. Im Katholizismus, weil man durch Werke oder durch den sich selber zu foltern irgendeine Merite aufbauen kann, ist es notwendig, dass man Buße tut. Und so sehen wir auch heute noch in den Philippinen, dass sie sich Dornenkronen aufsetzen, dass sie sich auch wirklich kreuzigen. Sie schlagen wirklich Nägel durch die Hände und lassen sich kreuzigen an bestimmten Festtagen. Sie lassen sich peitschen. Sie lassen viele Dinge geschehen, anstatt zu glauben, Jesus Christus hat den Preis bezahlt. Er hat alles getan. Weitere Lehren der Bibel, die lächerlich gemacht werden. Hier, Sunday Times 1987 hat das Papsttum zum ersten Mal angekündigt, Genesis is nonsense. Genesis, 1. Mose, ist Quatsch. So ist das da steht. Quatsch. The Catholic Church has officially debunked the literal interpretation of the creation message. Die katholische Kirche hat den ganzen Schöpfungsbericht rausgeschmissen. Und dann natürlich, nicht so lange her, der Papst selber, Vatican thinking evolves. The Pope gives his blessing to natural selection. Der Papst sagt, es gab keine Schöpfung in dem Sinne für den Körper. Es gab wohl einen für den Geist. Die Deutschen berichteten und die Bibel hat doch nicht recht. Ist das nicht herrlich? Vorletzte Woche wusste die Runde, eine Milliarde Christen dieser Erde plötzlich nicht mehr, was sie glauben sollten. Der Heilige Vater, das ist noch eine Blasphemie, der Heilige Vater. Und die Bibel sagt, nenne keinen Vater, außer natürlich deinem fleischlichen, wirklichen Vater, von seiner Operation genesen hatte und der Vatikan-Zeitung Osservatore Romane eine revolutionäre Aussage gemacht. Darwins Evolutionstheorie, Mensch und Affe haben die gleichen Ahnen, sei nicht mehr nur als reine Hypothese zu betrachten. Also eine falsche Lehre nach der anderen. Ein Widerspruch mit der Bibel nach der anderen. Hier, noch schrecklicher, ein schönes Datum für euch, Elm Street Holiday, das ist eine Zeitschrift in den Vereinigten Staaten, das Datum 1999. Hier schreibt der Jesuit, Consuelo Mango, das ist ein Jesuit, likes to point out that creationism, er mag es, um zu zeigen, dass der Schöpfung, der Glaube an die Schöpfung, a 19th century Protestant heresy ist. Wow! Es ist eine heretische Aussage der Protestanten des 19. Jahrhunderts. Also wenn man an die Schöpfung glaubt, ist man ein Heretiker nach den Jesuiten. The ancient church fathers knew better than to interpret the Bible that way. Die alten Kirchenväter haben besser gewusst, als die Bibel so auszulegen. Ich möchte nur gerne wissen, wieso haben sie so viele verbrannt, weil sie so ausgelegt haben. Hier protestantische Kirchen, Sonnensymbole auf den Fenstern. Hier draußen bei dieser protestantischen Kirche, das ist eine in Südafrika, haben sie versteinerte Wälder ringsrum. Sie reden hier, die sind 250 Millionen Jahre alt. Die Evolutionslehre wird von Protestantismus, wird von Katholizismus einfach nur geschluckt. Und jetzt ist es ja noch besser. Der Papst hat ja gesagt, es ist ganz toll. Ich war eingeladen als Redner in der Schweiz. Ich war bei der größten protestantischen Gemeinschaft. Das war die protestantische Gemeinschaft. Der Prediger dieser Gemeinschaft kam zu uns und hat zu uns gesagt, bitte, wollen Sie über die Schöpfung reden? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, aber nicht in unserem Saal. Ihr bekommt den Saal nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, wieso nicht? Das ist doch ein biblischer Bericht. Ja, wir wollen nicht so lächerlich aussehen. Und dann haben wir uns geeinigt, wir dürfen den Saal halten, aber wir müssen ankündigen vor jedem Vortrag, dass die Veranstaltung, von dem der Saal gemietet war, nicht übereinstimmt mit dieser Sache, dass Gott der Schöpfer ist. War für mich kein Problem. Ich habe es ganz laut angekündigt und dann den Vortrag gegeben und gesagt, kann ich verstehen, dass sie es nicht glauben. Und ich kam aus der Halle raus und was sehe ich da? Eine Reihe Bilder, interessante Bilder. Wow, und wer war da? Der Schöpfer. Unten drunter stand die Schöpfung und wer war der Schöpfer? Brahma. Brahma atmet aus, Brahma atmet ein. Vedisch. Wir sind angehaucht durch spiritistische, heidnische Lehren. Die Wahrheit ist nicht mehr wichtig.